12 und halb sind wirklich da. Komm nicht immer klar. Schalalala, was sie sagen, ist immer wahr. Ja, das sind 12 und halb. 12 und halb.
Ja, aber ich schneide natürlich das raus, was bescheuert
wird. Da wird ja von mir nichts kommen. Das meine
so, Richard.
Wie hast du mich gerade genannt?
Richard.
Guck mal, ich möchte jetzt hier eine Sache sagen und die möchte ich auch, dass sie ernst genommen wird.
Ja.
Ich gucke gerade Ringe der Macht.
Ja, ich habe ich auch gerade geguckt.
Und
ja.
Ich habe gemerkt, dass ich mit dem falschen Namen rumlaufe.
Das heißt, du möchtest jetzt Lego Lars heißen?
Nein, ich bin Killem Brimbor.
Killem Brimbor.
Und das ist krass, weil ich gucke halt in den Spiegel und ich sehe halt kein Werner, ich sehe kein Swiss, ich sehe, das ist ein Killem Brimbor. Ich war eine Zeit lang auch, dachte ich, ich bin Galadriel, aber ich bin Killem Brimbor und ich möchte, dass das auch respektiert wird, dass du das auch respektierst.
Killem Brimbor, okay. Identifizierst du dich jetzt als
Killem? Ich identifiziere mich als typischer ja. Killem Brimbor.
Als Elf. Als
und ich möchte auch keine Fragen dazu haben. Mhm. Also ich, Digga, ist sehr, sehr persönlich. Mhm. Sehr, sehr persönlich.
Killem Brimbor, meine erste Frage an dich. Was machst du am 5. Dezember?
Wow, ich wollte ja, ich hatte die Hoffnung, dass du es antiest, weil ja, ich, wir müssen uns langsam mal Kopf machen, was wir da machen.
Digga, ich halte mich ans Drehbuch, ganz klar.
Ja, ne? Also Leute, am 5. Dezember sehen wir uns zu unserem ersten Live-Podcast. Aber es wird nicht nur einer, wir zeichnen zwei Folgen auf.
Und wir machen zwischendrin Musik, ich habe aber keine Ahnung, welche.
Also ich, bei uns wird es einfach grandios. Das weiß ich jetzt schon. Wir proben seit Wochen für diese Songs, die wir da akustisch...
Meinst du mit wir jetzt dich und mich oder meinst du mit wir dich und deine richtigen Freunde?
Jakob und ich
halt. Ja, okay.
Weißt du doch. Freunde, denke ich, ein Löwe hat keine Freunde, weißt du? Schon mal einen Löwen gesehen, der Freunde
hat. Er hat eine Herde.
Ein Haifisch, der, ich kann nicht jetzt einen Surfer fressen, ich chill mit meinen Freunden natürlich nicht.
Ja, und der Haifisch, der hat Zähne und die hat er im Gesicht.
Genau. Ja, Leute, wir sehen uns 5. Dezember, wir freuen uns, kommt vorbei in der Kulturkirche Altona zu Hamburg.
19 Uhr.
19 Uhr. Christian, ich habe so viel. Letztes Mal, man muss ja sagen, wir haben jetzt ausgesetzt. Entschuldigung dafür, Leute.
Haben wir nicht, wir haben vorgezogen einfach nur.
Vorgezogen?
Zwei Tage nur vorgezogen.
Okay. Wegen der Trump-Wahl. Man muss sagen, wir lagen komplett falsch mit unserer Prognose. Lass uns da gleich drüber reden.
Ja, okay.
Ich werde einen einzigen Heulmassaker.
Eigentlich will ich gar nicht darüber. Ich will darüber eigentlich gar nicht mehr reden.
Doch, wir werden alles heute hier besprechen. Auf jeden Fall lagen wir da falsch, Christian.
Du lagst falsch.
Du hast doch auch gesagt, dass du glaubst, dass das die Kamala macht, Digga. Weil du gesagt hast, ey, ist einfach an der Zeit. Okay. Aber ey, alles führt heute zusammen. Pass auf, ich habe so viel Scheiße erlebt. Ich sag's dir einfach, aber erzähl doch erstmal kurz von deinen letzten...
War die Ampel aus heute bei dir?
Banalen zwei Wochen. Damit ich dann richtig ausholen kann. Christian, wie geht's dir? Und alles, ich meine wirklich.
Alles gut, mir geht's gut. Wir sind gerade in der Fertigstellungsphase der Demos. Wir haben alle Demos fertig für unser Album.
Vielleicht kurz für die Leute nochmal Demos. Lord of the Lost oder?
Lord of Lost, genau. Mein Soloalbum ist fertig. Genau, das ist ja fertig. Es kommt 31. Januar. Darf ich eigentlich noch gar nicht sagen. 31. Januar kommt das.
Geil. Ja, wenn und, dann hier, oder?
Genau. Und wir haben die Demos fertig und hören die gerade so durch und gucken, was wir damit machen, weil das sind so viele und wir wissen nicht, machen wir eine Platte oder machen wir zwei oder drei.
Wie viele habt ihr gemacht? Wie viele Demos?
33.
Das war auch ein gutes Jahr damals. Also
na, wir haben vor ungefähr einem Jahr angefangen zu
Songwriting. Ja, und 33 hat so eine Aussagekraft genau. Auch.
Wir wollten das nächste Mal 45 machen.
Das klingt nach Veränderung so.
Auf jeden Fall.
Verstehst du?
Deshalb, ich habe sonst nichts weiter zu sagen. Ich bin natürlich auch angefressen von vielen Sachen so von außen, aber mir geht's generell gut so und alles cool. Deshalb erzähl du mal, wie geht's
also,
dir?
Also Christian, pass auf. Ich war letztens im Internet drinne. Und die waren so gemein zu mir, Christian. Die waren so, die da, die...
Lord of Lost Fans?
Nein. Diese Trolle, die wirklich im Internet einfach ihr Unwesen treiben. Und ich möchte dir jetzt kurz einmal einen Abriss dieser... Also kurz mal das Zeit, den Zeitstrahl einmal darlegen. Mhm. Ich glaube, es war vor zwei Wochen, hat Maccabi Tel Aviv, seine israelische Mannschaft, gegen Ajax Amsterdam gespielt. Mhm. In der Europa League, glaube ich. Und
das ist Fußball, für alle, die es nicht wissen.
Fußball, genau. Ja. Und für alle, die es nicht wissen, Maccabi Tel Aviv ist eine Mannschaft aus Israel. Mhm. Israel ist gerade groß in diesen Nahostkonflikt involviert hat kein gutes Standing bei vielen Leuten. Und es gibt auch viele Sachen, die da total gerechtfertigt sind. Ne? Also,
ja, hatten wir schon häufiger
thematisiert. Haben wir schon drüber geredet. Ja. Das kann man auch wirklich kritisieren. Das muss man kritisieren. Nichtsdestotrotz waren die, ich habe einen Kontakt nach der ziemlich involviert ist in der, oder relativ gut Bescheid weiß auch in der niederländischen, sag ich mal, Fußballfan-Hooligan-Szene, mhm. wenn man das so als Szene bezeichnen kann. Und es gab also, die wurden, es ging durch die Medien, dass an dem Tag des Spiels, nach dem Spiel, wurden israelische Fans gejagt, ne, durch die Straßen gejagt und angegriffen und so weiter und so fort. Digga. Und es gab aber auch andere, es gab aber auch andere Bilder, sind natürlich wie überall, gibt es auf der Seite der israelischen Fans auch total die Holzköpfe.
Ja, natürlich.
Da sind wirklich so ganz ekelhafte Leute auch mitgefahren, die halt ganz schlimme Sachen über Araber und über den Krieg gesagt haben und es halt sehr gefeiert haben, dass gerade in Gaza der IDF so zuschlägt. Und dann gab es aber natürlich, und das war meine Information, die ich hatte, seit dem Tag der Auslosung wurde geplant, dass diese israelischen Fans gejagt werden sollen. Da wurde davon geredet in Chatgruppen, dass Leute entführt und als Geiseln genommen werden sollten, so Gaza, so Hamas-Style. Und das hat sich dann hochgeschaukelt. Und am Ende war es halt so, dass wirklich einfach jeder, nicht nur diese ekelhaften rechten Hools da von den Israelis gejagt wurden, sondern wirklich jeder und jede, die irgendwie jüdisch aussah, haben sich Pässe zeigen lassen. So, das sind so die beiden Narrative, die sich da ein bisschen gegenüberstehen. Die einen sagen, naja, die haben so krass provoziert, deswegen haben sie es verdient, Amsterdam wurde verteidigt. Und die anderen sagen halt, naja, ehrlich gesagt, war das von vornherein klar, dass die Bock haben, da jeden Israeli rauszufischen. Und
es wäre jetzt nichts Neues in Hooligan-Gruppen, dass solche Sachen auch strategisch geplant sind. Ne?
Das Krasse ist natürlich, dass eigentlich Ajax und Maccabi eine Fanfreundschaft haben. Und ja, nichtsdestotrotz ist es passiert. Es gab dann ja riesige Pro-Palästina-Demos oder eine große und dann ist es später eskaliert. Und ich war so an dem Tag, als ich das gesehen habe, ich habe eine Bekannte, die auch wie ich halb Schweizerin ist, die aber Jüdin ist, und die hat mir das erzählt, total aufgelöst. Und ich habe dann auf Threads, Telegram Threads, einen Post geschrieben. Und
ganz kurz, sorry, einmal kurz Klammer auf. Was ist das? Ich habe nicht verstanden, was das ist.
Ist wie X, ist wie Twitter, nur die Telegram-Variante.
Okay.
Aber ist
das nicht das Gleiche?
Ja, aber es ist noch ekelhafter. Die Menschen sind richtig grausam da. Aber dazu kommen wir jetzt. Ne? Es ist eigentlich so eine Posting-Plattform und die Leute posten eigentlich je...
Aber mehr für Text quasi.
Oder? Es ist Text. Und je, sag ich mal, je provokanter du da postest und dein Bait machst, desto mehr Action hast du drauf.
Also. Okay, ja, okay.
Und ich hatte dann aus diesem Moment heraus, weil mich das so mitgenommen hat, dass einfach jüdisches Leben so gejagt wird, so ja. In einer europäischen Stadt, habe ich halt geschrieben und es waren natürlich sehr viele, sage ich mal, es waren sehr viele muslimstämmige Leute, die da auch auf jeden Fall aktiv waren, die einen großen, die natürlich eine Solidarität zu ihren muslimischen Brüdern und Schwestern und es sind ja auch Araber sozusagen in Gaza und so haben, was ja auch total in Ordnung ist. Da aber irgendwie manchmal nicht die Differenzierung zwischen Israeli und das macht das israelische Militär und das sind israelische Siedler, die sind ekelhaft und das ist alles falsch, was der IDF hier gerade übertreibt komplett in Gaza.
Genau, nicht jeder Israeli ist ein Extremist und nicht jeder Palästinenser ist Hamas.
Genau. Ja. Und ich habe eine Sache geschrieben, einen Post und ich habe geschrieben, ich habe keinen Bock mehr auf Leute, die, ich habe es jetzt nur noch im Wortlaut, die Konflikte und den Hass, vor dem sie geflohen sind, mit nach Europa bringen.
Ja.
Und der, dann ging das, erstmal einen Tag kam gar nichts und dann ging es auf einmal los. Und so in, also es wurde mir so ausgelegt, jeder wusste natürlich direkt, um welches Thema es geht. Und das Narrativ, was dann sehr schnell sozusagen in der Reaktion entstand, war, oh, Swiss hat was gegen Moslems. Und ich denke so, wow, Digga, das habe ich überhaupt nicht gesagt.
Da, so. Also wer ein bisschen recherchiert, auch über deine Familie eine Verbunde, der muss, also das ist einfach...
Diggi, ja, es ist also, völlig egal. Absurd, ja, aber es war halt so krass, weil es so richtig wild sich einfach, krass, du bist gegen Flüchtlinge, ah, du hast was gegen Moslems, ah, du hast was gegen Araber. Und ich denke so, und es war halt, und es ist so krass, ne, weil im Internet, wenn du so, ich kenne das ja von den ganzen Nazi-Bubbles, in die man reinsticht mit irgendetwas, Digga, auf einmal kommen sie wie eine, ey, wie
na, du die aktivieren sich ja, sagen, ey, geh da mal hin,
genau,
kommentier da mal.
Genau, da gab es so ein paar Leute, die da auf jeden Fall so, so richtig hysterisch gepostet haben. Und, Digga, ein Ton, ne, der angeschlagen wurde von den Leuten. Und ich dachte dann so, weißt du was, guck mal, vielleicht habe ich das nicht deutlich genug ausgedrückt. Ne? Also krass, dass ich das nochmal sagen muss, aber vielleicht ist es auch mein Fehler, weil ich habe es vielleicht nicht deutlich genug gesagt.
Quasi emotional und nicht differenziert genug, dass jeder Idiot ist.
Ich habe nie irgendwas, also weißt du, mir das irgendwie vorzuwerfen, ist halt irgendwie, ja, das beleidigt mich. Ne? Und ich habe das dann halt klargestellt, dass es für mich, mir ist das scheißegal.
Dick. Ganz kurz, falls ihr euch wundert beim Hören, warum es immer so rauscht, Swiss streichelt immer seine Beine oder die Couch.
Ja, das ist so dieses,
also das ist der,
ich brauche Zuneigung.
Der beruhigt sich.
Weißt du, ich bin richtig. So,
okay,
und dann,
Entschuldigung.
Habe ich dann halt so einen Text geschrieben, wo ich das korrigiert habe und gesagt habe, Leute, guck mal, mir ist es scheißegal, wer an was glaubt, das interessiert mich überhaupt nicht, verstehst du? Und wen du liebst und wo du herkommst, Digi, das ist einfach, das ist für mich total egal. Was ich aber halt irgendwie ekelhaft finde, das habe ich da nicht geschrieben dann so, ich habe es dann auch ein bisschen allgemeiner gehalten, weil ich nicht mehr diesen Konflikt jetzt so aufmachen wollte. Aber was natürlich zwischen den Zeilen bei mir der Punkt war, so Digi, wenn du so, also ich verstehe es ja, ne? Also ich verstehe es, wenn du viele, sage ich mal, Menschen, die aus muslimisch geprägten Ländern kommen, die wachsen in einem sehr patriarchalen und von Antisemitismus geprägten Umfeld auf. Mhm. Ja? Das ist in vielen, also ich kenne das selber aus meinen bekannten Kreisen und so, da ist auf jeden Fall der Israeli, Schrägstrich ist gleich der Jude, Schrägstrich ist der Zionist, ist der Feind oder die Feindin der muslimischen Geschwister, so, ne? Und da ist schon ein würde ich sagen, schon ein großes Ressentiment gegen den Juden an sich, was ja auch schon ein sehr...
Naja, es ist, lass mich halt, mal es kurz ist historisch halt geprägt.
Ne? Genau. Und die Frage ist doch die, wenn du dann nach Europa kommst oder hier in diese Länder hier, es ist doch klar, dass du das nicht an der Grenze ablegst und ablegen kannst. Zumindest viele nicht. Und wie die Rechten damit umgehen, das wissen wir, was die machen würden. Die Frage ist doch, wie wir als Liberale oder als linksdenkende Menschen damit umgehen, weil es sich für mich halt nicht erschließt, und das ist das Problem, wo wir jetzt auch hier wieder landen, wenn wir sozusagen diesen Shitstorm, den ich abbekomme, und das ist ja die ganze Diskussion um Palästina und Israel und Juden und Palästinenser, dreht sich ja sozusagen um ein paar Punkte, wo die Menschen überhaupt nicht bereit sind, sich anzunähern. Ne? Also meine Position dazu ist, und ich glaube, wir haben darüber, wie du sagst, geredet, wenn du mit mir über das Existenzrecht von Israel reden willst, dann müssen wir nicht reden. Wenn du mit mir über eine Zwei-Staaten-Lösung reden willst, bin ich absolut, das ist das Einzige, was ich glaube, was funktionieren wird, auch um nicht wieder Hunderte von nächsten Kriegen und Hass heraufzubeschwören. Genauso bin ich der Meinung, dass die israelischen Siedler sich aus dem Westjordanland verpissen sollen und dass das eine rechte Regierung ist und dass die IDF da einfach massiv Kriegsverbrechen begeht. Davon bin ich überzeugt.
Ja.
Aber es ist ja so, Christian, manchmal kann eine Sache wahr sein und eine andere auch. Und die Hamas hat Israel angegriffen, ja, mit auch ganz normalen Leuten. Danach wurde gefeiert in Gaza an vielen Stellen. Und da ist etwas sehr, sehr Furchtbares passiert. Und es gibt einen Teil der Linken, die so das gefeiert hat als Akt der Selbstverteidigung. Und da bin ich halt anderer Meinung, ne? Und ich finde das halt sehr krass, wie die Linke immer.
Das war keine, ist kein, sorry, das ist keine Selbstverteidigung, auf dem Festival Leute kategorisch abzuschlachten.
Nein.
Strategisch abzuschlachten.
Nein, und das ist halt eine Sache, die in der Linken, ja. Und das finde ich so krass.
Also, dass das auch ein Linker so, egal wer so sehen kann, das ist einfach egal, ja.
Okay. Ich komme zu einem Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde, weil ich habe mich dann damit auseinandergesetzt. Es ist ja schon eine sehr woke Bubble, die sich sozusagen als Israel, ja, also die Israel auch sozusagen als existierenden Staat in Frage stellt. Das ist eine sehr woke Bubble, die da auch sehr laut ist, und mit dem bin ich aneinander geraten. Und da gibt es natürlich tausend Fragen. Eine Frage, die ich immer denke, ja, Israel soll aufhören, da sich so aufzuführen in Gaza, aber gleichzeitig, warum fragt eigentlich niemand oder warum sagt niemand, ey Hamas, legt doch endlich eure Waffen nieder. Also wegen euch sterben auch diese ganzen Unschuldigen. Ne? Und ihr habt euch damals unter Krankenhäusern und so weiter und so fort eingebuddelt.
Immer noch.
Ja. Sprich, es ist einfach, auf beiden Seiten sind Menschen aktiv, denen andere Menschen scheißegal sind. Denen auch ihr eigenes Volk scheißegal ist. Und als Linker oder als Linke sich hinzustellen und zu sagen, ja, aber das ist ein Akt der Selbstverteidigung bei einer Terrororganisation, die vom Iran gesponsert wird, ein Land, wo Frauen keine Rechte haben, wo homosexuelle Menschen keine Rechte haben, übrigens in Gaza auch nicht, also dass du dich dann völlig undifferenziert mit diesen Leuten sozusagen solidarisierst, als Linker oder als Linke, dafür habe ich kein Verständnis. So. Und das ist das, was ich meine. Eine Sache kann wahr sein und eine andere auch. Über Israel habe ich gesagt, aber genauso, und das müssen wir als Linke anerkennen, gibt es einen muslimisch geprägten Antisemitismus, der sehr, sehr, sehr weit verbreitet ist und der halt einfach über Israel-Kritik hinweggeht. Also das hat nichts mit berechtigter Israel-Kritik zu tun, sondern das hat mit der Leugnung und Entmenschlichung jüdischen Lebens meiner Meinung nach zu tun. Und wir müssen auch nicht so tun, als wäre das nicht so. Also seit ich denken kann, ist jüdisches Leben in Hamburg oder in Berlin bewacht. Verstehst du? Und ich habe mich dann gefragt, warum sind Teile der Linken in diesem Thema so heuchlerisch? Weißt du? Also, und dann ist es gerade so eine woke Linke, die ja eigentlich so sehr viel Rücksicht auf gegenseitige Befindlichkeiten nimmt, auf wie möchtest du gelesen werden, wie verstehst du dich, weißt du, wie willst du angesprochen werden und Safe Space und so weiter und so fort, alles gute und wichtige Sachen. Aber wenn es um jüdisches Leben geht, dann ist diese Wokeness und diese Achtsamkeit und diese Vorsicht auch anderen gegenüber und das Mitfühlen ist weg, so. Bei jüdischem Leben gibt es das nicht.
Es ist ein Schulterschluss mit Extremismus, der für mich genauso wenig zusammenpasst, wie als ich das erste Mal auf Pegida-Demos oder beziehungsweise auf Reportagen über Pegida-Demos gesehen habe, wie so die Esoteriker und die Rechtsextremen zusammenwachsen.
Den Vergleich habe ich letztens auch
gemacht. Oder den Impfgegner. Genau, das ging ja, Pegida und diese ganze Impfgegnergeschichte ging ja so ineinander über. Es war ja so ein fließender.
Genau, und das hast du auch bei diesen ganzen.
Und dieser Schulterschluss, der verwirrt mich, weil der für mich eben auch nicht aufgeht. Wo ich dann denke, so, ey, dir geht's ganz viel um Empathie und immer verschiedene Blickwinkel und alle Seiten beachten und keinen außen vor lassen. Und bei dieser Gaza-Frage ist irgendwie total klar und ganz eindeutig, dass ich mich auf die Seite als super woker Linker, es ist jetzt blöd verallgemeinert, sorry, wenn sich da jetzt jemand angesprochen fühlt, sagt, ey, ich bin auch super woke und links, aber ich empfinde es nicht so, aber um das mal so zu verallgemeinern, dass ich mich als jemand, der eigentlich echt woke ist, was eigentlich für mich eine eigentlich gute Bewegung ist, auch wenn sie manchmal zu weit geht für meinen Geschmack, progressiv ist manchmal schwer da mitzuhalten, so, aber so dann den Schulterschluss zu machen mit Extremismus im Sinne von, also wir reden hier von politischem Islamismus. Das, genau. das verstehe ich nicht.
Und so zu tun, als wäre das nicht so. Und ich glaube... und
ja, weil es ja quasi, sorry, ganz kurz mal, es ist ja de facto Antisemitismus.
Genau, und wir sind bei einem Punkt und ich habe ein Buch darüber gelesen, was passiert mit der woken Linken jetzt sozusagen seit dem 7. Oktober, wo die Hamas Israel überfallen haben. Und ich höre ja auch diesen einen Podcast über die US-Wahlen und da haben sie von einem Artikel geredet, der rausgekommen ist nach der Wahl, der eigentlich das Ende der Wokeness in der demokratischen Politik in den USA besungen hat. Und also die Woke-Bubble, ich möchte gleich noch kurz dazu kommen, was Woke eigentlich, wo das herkommt, weil ich habe mich da ein bisschen reingefuchst, weil ich das sehr spannend fand. Die woke Linke hat ja auch in den USA in den letzten 12 Monaten, 13 Monaten war das Hauptthema auch Gaza, ja, und der Konflikt mit Israel. Und viele haben gesagt, du, ich kann die Demokraten nicht wählen, weil die sind auf der Seite Israels. Was bekommen sie jetzt? Sie bekommen Donald Trump, der einfach noch mehr auf der Seite Israels ist und dem das so scheißegal ist, wie die das finden. Sprich, die politische Linke, ja, gibt es nicht mehr. Und in Deutschland ist es genauso. Also wir streiten uns innerhalb einer Linken, also Leute, scheiß auf mich, Bro, ich bin ein erwachsener Mann, weißt du, ich kann damit umgehen. So, es ist, mich interessiert eher das, so die Krankheit hinter diesem Symptom. Die Leute trommeln so krass für Sachen, wie will ich gelesen werden, was die Sexualität und so weiter und so fort. Und jetzt ihre Themen sozusagen, was die Palästinenser angeht. Und verlieren dabei die, in Anführungszeichen, normale Gesellschaft, die eigentlich liberal ist. Weißt du? Weil Leute wie du und ich sagen so, ey, Moment mal, also da ist so viel Gutes dabei und es ist so wichtig, dass man auch woke ist und dass man aufeinander Rücksicht nimmt. Aber hier seid ihr es nicht. Und
nee, es ist nicht woke.
Und ja. damit verliert ihr die Leute. Und es gibt euch als ernstzunehmende Strömung in einem Land, die sich auch auf Wahlzetteln oder so bemerkbar macht, gibt es euch nicht. Es gibt keine politische Linke mehr. So, und das
ja, vor allem hat das auch mit dem Grundgedanken des Pazifismus nicht mehr wirklich viel zu tun, der ja eigentlich sehr verankert ist, auch in der Linken. Klar, natürlich werden am ersten Mal dann Steine geworfen, so man kann es nicht sagen, dass Links und gerade die Linksextremen, dass da nicht auch, partielle Gewaltbereitschaft ist, aber grundsätzlich ist es ja ein pazifistisch geprägtes.
Ja, das stimmt nicht so ganz. Es geht ja vor allem auch darum, also der Kerngedanken der Linken ist der Klassenkampf. Und das ist einer der wichtigsten Kerngedanken, finde ich, die es gibt, zu sagen, ey, es gibt so viel wenig Leute, die so viel Geld haben und so viel besitzen auf der ganzen Welt und so viel haben, so wenig. Und das ist ungerecht. Und daran müssen wir arbeiten, ja. Wir müssen sozusagen diese Klassen zerstören. Das finde ich total.
Genau, aber Klassenkampf ist ja nicht gleich Krieg im Sinne von, ich nehme eine Waffe in die Hand.
Und nein, es hat schon was Kämpferisches, ne? Ja, ja. Und das finde ich auch in Ordnung, so. Aber hier richtet es, also, Israel und jüdisches Leben wird als Teil des Weißen gesehen, weißt du, zu den Unterdrückern gehört. Und es wird total ignoriert, dass auch in Israel 40%, glaube ich, Palästinenser leben, dass es Juden und Jüdinnen in jeder Hautfarbe und so weiter und so fort gibt. Das ist, also, ne, es wird einfach so mit zweierlei Maß gemessen, dass es die Menschen verliert. Und diese woke linke Blase wird immer, also achtet immer mehr auf Antirassismus. Und wenn man Swiss auf einmal unterstellt, dass er rechts ist oder weißt du, gegen Flüchtlinge ist, hat man das Gefühl, man hat etwas gegen Rassismus gemacht.
Ach, das wird so ausgedrückt?
So wurde das ausgedrückt.
Oh ja, okay.
Aber du tust halt überhaupt nichts, weil das ist in der Bubble. Was passiert, und das hast du in den USA auch gesehen, die Bubble wird immer radikaler und guckt, wen sie ausschließt. Aber die Gesellschaft als Ganzes, Christian, was macht die? Die wählt immer rechter und immer rassistischer. Das heißt, du hast als Linke überhaupt gar keinen Einfluss auf das Geschehen. Und was machst du? Du verlierst dich sozusagen darin, dass du das Gefühl hast, du musst innerhalb deiner kleinen Bubble aufräumen. Swiss gehört nicht zu uns. Und ich denke so, ja, Bro, okay, ist kein Problem, aber bitte mach irgendetwas, was einen Unterschied macht. Also wenn diese Art und Weise, mit der du hier sozusagen Einsatz zeigst, dazu führen würde, dass mehr Leute links denken oder dass weniger Leute die AfD wählen, dann würde ich sagen, super, cool, dass du so kämpferisch bist. Fakt ist, diese Menschen sind halt super unsympathisch in der Art und Weise, wie sie mit anderen umgehen. Und da sind wir bei Wokeness. Wokeness, es gibt auch einen Song von Erykah Badu und da beschreibt sie das ganz gut auch im Nachhinein. Wokeness hat damit zu tun, dass wir wachsam sind und dass wir unsere eigenen Gedanken und unsere eigenen Positionen auch durchgehend selber hinterfragen. Und dazu gehört eben, Christian, anderen Menschen zuzuhören, versuchen, andere Positionen zu verstehen, zu gucken, wo man selber vielleicht einen kleinen Denkfehler hat oder wo es hakt und so weiter und so fort. Und auch jedes, ja, also.
Das ist mein Mantra, ja, Kille Brimbor.
Ja, jedes Kommunikationsmodell, ne, und auch wenn du dann Habermas und so liest, geht es darum, dass du sagst, man muss immer gucken, dass die verschiedenen Positionen zu Wort kommen und dass man seine eigene hinterfragt und dass man sich vor allem zuhört. Eine Sache, und das ist in unserer in der gesamten Gesellschaft so, aber in der linken Szene halt auch sehr krass. Du bist so fest in deiner Meinung, ja, du brüllst alles andere nieder. Also auch jetzt bei meiner Äußerung, wenn du unsicher bist, was ich meine, kannst du ja auch mal fragen, ey, ich finde, das könntest du deutlicher sagen, wie meinst du das?
Aber es ist doch viel cooler, sich eine Meinung zu bilden, nein, einfach darauf zu bestehen.
Und direkt zu sagen, er ist so und so und so und so und dann kommt der Nächste und schreit das und so weiter. Ey, Bro, mir ist es scheißegal, ob ich gecancelt werde. Was mich gestört hat in der Situation war, ich möchte nicht so dargestellt werden, wie ich nicht bin. Ne? Ja. Das möchte kein Mensch, Digi. Ich möchte nicht so dargestellt werden, wie ich nicht bin. Und das hat mich geärgert, mit welchem Selbstverständnis die das machen. Und dann habe ich das korrigiert, weil ich dachte, okay, vielleicht habe ich mich hier undeutlich ausgedrückt. Und auch dann ist es nicht, ah, okay, cool, sondern, also es wird so darüber gelacht, dass du das machst.
Ja, oder jetzt rechtfertigst du dich hier so peinlich.
Und falsch, genau. Nein, es ist falsch. Es reicht nicht, es ist zu wenig. Und wir reden da von irgendwelchen 17-jährigen Kids, ne? Also, Digi, die in einer Art und Weise auch mit anderen, die dann in den Kommentaren so eine andere Meinung haben, umgehen, wo du denkst, Digga, ey, haben euch Neandertaler großgezogen oder so? Was ist denn das für ein Umgang miteinander? Ja. Digi, du hörst nicht zu, jeden, der eine andere Meinung, und auch wenn jemand irgendwie was Konstruktives ohne Beleidigung, gibst gleich irgendwie Clown-Emojis, ja, du als weißer Mann, als weiße Frau, weißt doch gar nicht, worum es geht, und ich gucke mir so das Profil an, ich denke, hä, du bist doch selber weiß. Und da muss ich halt auch sagen, ich weiß nicht, ob du dir auch als Linken einen Gefallen tust, als wenn du immer alle Leute gleich als alte weiße Männer und als weiße Frauen abstempelst, nach dem Motto, ihr dürft in diesem Diskurs gar nicht mitreden.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen, wo du das Alter gerade ansprichst, glaube ich, aber auch ein bisschen eine Generationsfrage. Weil wenn du jetzt mal reflektierst, wie du als 17-Jähriger und hättest du damals Instagram unter den Fingern gehabt, als Kommentarfeld reagiert hättest, oder auch ich. Also ich war da auch sehr schnell mit Vorverurteilungen, weißt du, so uns zu sagen, ne. Also ist man schnell bei mit so einem alten Weiß. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube tatsächlich, vieles davon muss man tatsächlich auch aufs Alter schieben. Das Problem ist nur, dass natürlich auch solche Kids heute eine viel lautere Stimme haben durch die Möglichkeit, sich selber so zu verbreiten im Kommentarfeld, sich gegenseitig hochzuschaukeln. Das war damals gar nicht so einfach.
Ich glaube, das Problem ist halt, worauf ich nur hinaus will, ne? Ich glaube, dass das Problem einfach das ist, dass die Kids es auch nicht lernen. Also du kannst dir eine starke Meinung haben, ne? Und ich finde, meine Äußerung soll sich auch überhaupt nicht darauf beziehen, dass man sagt, ey, ich will hier diesen Diskurs über Israel und über den Krieg und über den Nahen Osten, den will ich hier nicht haben. Darum geht es nicht. Man muss darüber reden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, darüber zu reden. Und da passiert auf beiden Seiten so viel Unrecht. Aber man muss doch versuchen, differenziert die Dinge zu betrachten und sagen, okay, da stimme ich dir zu, da hast du aber recht. Aber nein, Menschen und ihre Meinungen werden einfach komplett entwürdigt. Also es entsteht ein einziger Internet-Rant, ein Roast. Man guckt, wie man andere Leute fertig macht. So.
Ja.
Und solche Sachen erzeugen natürlich auch bei anderen Leuten sowas wie Rachegelüste.
Ja, klar.
Verstehst du? Also, ah, okay, du hast hier mich da und da gefickt. ja, alles klar, Tiki, dann wähle ich jetzt so und so, oder? Keine Ahnung, ne? Und ich glaube, dass du so kein gesellschaftliches Miteinander erzählst, schon gar nicht innerhalb von kleinen Gruppen, die eigentlich an so vielen Punkten und Stellen der gleichen Meinung sind. Das heißt, es geht nur noch darum, sich fertig zu machen, Recht zu haben und möglichst eklig zu sein, damit die Leute das sehen und sagen, oh krass, wie der hier im Internet den und den fertig gemacht hat. Und ich habe mich das wirklich gefragt, wo das hinführt. Ne? So, also ich habe genau dann in die USA geguckt und dachte, es führt einfach nach rechts. Es führt leider Gottes nach rechts. Wenn wir nicht darüber reden, dass es ein ekelhafter, also wir in Deutschland haben einen tiefsitzenden, das merkst du auch jetzt, Antisemitismus, ganz ekelhaft. Aber wenn wir so tun, als gäbe es nicht auch einen muslimisch geprägten Antisemitismus, dann werden wir dem Thema nicht gerecht.
Ja, noch einen viel älteren sogar eigentlich, so, ne?
Ja.
Diese ganze, also was du alles erzählst und was du in den Kommentaren hörst, erinnert mich total an eine Sache. Wir haben am Anfang des Ukraine-Krieges, der übrigens jetzt
1000 Tage
alt ist, dieser Krieg, haben wir eine Woche später oder so nur, weil ich habe darauf reagiert und ich habe so viel, es gibt von uns so viele Fans in der Ukraine und in Russland und Freunde und Weggefährten, andere Bands, Businesspartner und so. Und ich habe von.
Businesspartner,
ist ja klar, dass ihr. Na klar. Und habe von beiden Seiten diese Stories immer gehört, von direkt auch schon ganz am Anfang von Russen, die das Land verlassen haben, weil sie dort nicht mehr leben wollten, von ukrainischen Familien, Freunden, die flüchten mussten. Und wir haben einen Song gemacht, der gleich eine Woche später rauskam, Not My Enemy, also nicht mein Feind. Und der geht eigentlich darum zu sagen, ey, wir sind alle, so dieser Overview-Effekt, ne, wenn du mal auf unseren Planeten guckst von oben, wir sind alle hier auf diesem kleinen Planeten. So, der ist gerade groß genug für uns noch. Und du als Mensch, ich als Mensch, egal wo du zufällig reingeboren bist, egal wo ich zufällig reingeboren bin, wir sind nicht Feinde. Das haben die verschiedenen Systeme uns dazu gemacht. Und vielleicht sind wir auf dem Papier Feinde, weil wir sind aus zwei Ländern, die im Krieg sind. Aber rein menschlich betrachtet sind wir es nicht. So. Und darum geht der Text. Und wir haben den Song rausgehauen. Und es kam natürlich erstmal viel Liebe und viel Dankbarkeit dafür, weil es ist ein Song für den Frieden. Es war einfach nur ein, ey, Leute, bitte schaut euch mal um. Du bist nicht mein Feind, egal wo du herkommst, weil ich einfach der Meinung bin, dass nur das, was du auch sagst, Kommunikation und aufeinander zugehen hilft und aufhören und nicht weitermachen. Also aufhören mit der Gewalt. Und dann kam ganz, ganz viel Hass. Natürlich erstmal aus Russland und dann aber auch aus der Ukraine. Und da war ich dann ganz erstaunt, weil dann hieß es sofort, das ist so respektlos, dass ihr das sagt, natürlich sind die Russen unsere Feinde, das ist ein Angriffskrieg und wenn du nicht auf der Seite der Ukraine bist, dann bist du auf der Seite von Russland und dann bist du auch mein Feind. Und ich so, ey, Moment. Ich versuche doch durch den Song nur zu sagen, hey, Leute, es wird sich nie lösen. Krieg löst sich niemals durch Krieg. Es klingt so pathetisch, aber es gibt keine Gewinner im Krieg. Und das war so krass, dass wir dann letztendlich die Kommentarfunktion zum ersten Mal ausgeschaltet haben, weil es nur noch Shitstorm war und doch ganz viel aus Russland und der Ukraine. Und das erinnert mich ein bisschen daran, du willst eigentlich maßgeblich sagen, ey, Leute, bitte guckt auf beide Seiten so und bitte macht euch klar, dass Kommunikation wichtig ist. Und wie du sagst, zum Beispiel im Gaza-Konflikt, ja, Hamas-Katastrophe, Netanjahu-Regierung-Katastrophe, so und dazwischen unfassbar viele unschuldige Menschen, maßgeblich Kinder, die nicht mal verstehen, worum es überhaupt geht, die verhungern, die sterben.
Jetzt im Libanon übrigens genau das auch Gleiche.
Überall.
Furchtbar so.
Und du willst eigentlich darauf aufmerksam machen und es wird eigentlich nur auf dich geschossen, weil du dich in den Augen der Leute auf die falsche Seite stellst oder indem du dich auf keine Seite stellst, du dich in deren Augen auf die feine Seite stellst. Und ganz kurz dazu, sorry, ich muss das ganz kurz mal raussuchen, weil ich wollte das Thema eigentlich auch mitbringen, aber ich dachte, ey, wir haben da jetzt schon wieder immer so drüber geredet, vielleicht lassen wir es einfach mal, aber vielleicht ist es einfach wichtig. Weil ich habe gerade gestern die Nachricht bekommen auf Englisch, auf Instagram, are you still both siding Israel in Palestine? I'm the person, bla 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 bla. Dann habe ich geschrieben, I'm still on the side of innocent children, wherever they come from, and I always will be. Und dann geht's los mit. Und was mit den Erwachsenen? Und was mit dem Genozid und Palästina und bla 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 bla. Und da habe ich nochmal geschrieben, meine ich, ey, willst wirklich vergleichen, also Hamas-Violence und Israeli-Violence und du willst versuchen, auf diesen beiden Seiten die Guten
genau.
und die Bösen zu finden? Ja. und meine ich, ich bin nicht auf der Seite von den einen Bösen oder den anderen Bösen, sondern ich bin auf der Seite der Kinder. Und dann geht's los mit Can you fucking count so many people dying? Blah, I'm so sorry for you, they see it. I can't listen to your music anymore. Ich so, ey, Bro, ich sag, ich bin für die unschuldigen Kinder, die sterben. Und ich versuche, diesen Konflikt von oben zu betrachten. Und das sorgt genau dafür. Und dann, weißt du so, das war jetzt hier im Kleinen, das war jetzt eine Message, das war jetzt kein Kommentarfeld. Aber solche Sachen kommen auch ganz aktiv, dass mich jemand anschreit, sagt, na, bist du immer noch auf der Seite von den Kindern? Ich so, ja, natürlich bin ich immer noch auf der Seite von den Kindern.
Ja, Bro, die Leute brauchen, das ist so krass, Jakob hat mir das erzählt, er liest gerade ein Buch von so einem Philosophen und der befasst sich mit der Frage, warum so viele Leute auch gerade wieder so, auch junge Leute, sich so zu autokratischen Herrschern und Staatsformen so hingezogen fühlen. Und seine Erklärung ist dafür, ist die, dass er sagt, die Zeiten sind so kompliziert und so komplex, dass es die Leute wieder nach so Einfachheit ganz extrem dürstet. Der eine Typ, der mir sagt, was richtig ist, was falsch ist, wer der Gute ist, wer der Feind ist, was ich darf, was ich nicht darf, das gefällt den Leuten, ne? Und das ist ja innerhalb dieser kleinen Bubble auch nichts anderes. Das und das ist die Meinung. Die ist sehr, sehr, sehr eindimensional. Und alle anderen, die da nur eine andere Facette drin sehen oder so, ey, die sind raus, die sind der Feind. Und halt nicht nur in der Sache, sondern die sind der Feind. Und noch einmal, Bro, dass das bitte hier auch nochmal auf Tape ist. Mir ist es scheißegal, wo jemand herkommt. Mir ist es scheißegal, an wen er glaubt.
Allein an dem Satz wird sich schon jemand stören.
Wieso?
Ja, wenn es dir scheißegal ist, wo jemand herkommt, wo ist denn dein ganzer Stolz? Ist es dir auch scheißegal, wo
du herkommst? Wie auch
immer, ne? Ich will
nur damit sagen, es ist mir scheißegal, wo jemand herkommt, an wen oder was er glaubt, wen oder was er liebt. Was mich interessiert, ist das Miteinander, was wir haben.
Ja.
Und ich finde, wir müssen ganz klar gucken, also wir haben hier in Deutschland eine sehr, sehr erstarkende weiße Rechte mit der AfD, mit deutschen Kids, die auf einmal wieder sehr, sehr nationalistisch sind. Und genauso möchte ich, dass wir ehrlich sind, wenn es darum geht, dass man sagt so, ey Leute, wir können das nicht auf der einen Seite scheiße finden und schwierig finden und auf der anderen Seite irgendwelche ultra-islamischen Leute irgendwie nicht benennen, die irgendwie Frauen keine Rechte, die Frauen nicht Hallo sagen, die irgendwie was gegen Schwule haben, die sagen, alle Juden gehören da und dahin und Gesetze gibt's für mich gar nicht, für mich zählt nur, keine Ahnung,
Scharia.
Nur Gott. Weißt du? So, das, Digi, das muss ich genauso kritisieren und genauso schwierig finden wie das andere, weil das Einzige, was mich interessiert, ist hier das Miteinander, dass wir miteinander klarkommen. Und ein Side-Effekt noch von diesen Leuten hier und davon, dass die Linke sich damit nicht auseinandersetzen kann, ist, dass die Leute, die ganz normalen Otto normal sich das angucken und sagen, weißt du was, Digga, ich will die AfD.
Natürlich, die schauen sich auch die Linken an und sehen doch selber, was passiert, sagen, was ist das für ein peinlicher Haufen, die wissen gar nicht, was sie wollen.
Nein, und die sind unehrlich und die sind unreflektiert. Das merkt doch jeder Hannes, dass sie sagen, okay, ihr könnt euch stunden und tagelang über das richtige oder falsche Pronomen unterhalten und über irgendeinen Safe Space, aber ihr kriegt es nicht hin, zu sagen, dass die Hamas eine Terrororganisation ist und dass es Frauenfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit in gewissen, und auch da wieder, wir reden von gewissen muslimisch geprägten Kreisen.
Nicht von allen Moslems.
Bitte. Und auch da wieder, aber das ist so krass, da wird dir dann direkt, wurde mir dann so, aha, du hast was gegen alle Flüchtlinge, du hast was gegen Moslems, nein, Dicker. Und da ist aber genau das gleiche Symptom wieder. Wir machen es ganz einfach, brechen es ganz einfach rum. Es ist wie eine Bildschlagzeile. Ob das jetzt stimmt und wie es genau dahinter aussieht und so weiter, ist gar nicht so wichtig, wie jetzt hat man es gesagt und der Nächste sagt es auch und der Nächste sagt es auch. Und genauso arbeitet Donald Trump. Ja, auf einmal werden Sachen zu Wahrheiten. So. Und auf diese Art und Weise verlieren wir den Dialog und wir verlieren das Miteinander. Wir verlieren den Respekt voreinander, weil du machst das mit mir, dann mache ich das mit dir, dann redest du so über mich, ich so über dich und dann schlagen wir uns und was auch immer. So findet keine Gesellschaft statt. Und es macht mir einfach so dermaßen Angst, und ich bin kein sehr angstgetriebener Mensch, aber es macht mir so Angst, wie diese Gesellschaft auseinanderdriftet, wie rechts erstarkt und wie die Nicht-Rechten, also die Linken und Liberalen, es nicht schaffen, sich irgendwie zusammenzufinden und zu sagen, hey, hör zu, das und das und das und das sind unsere Wege.
Na, das ist auch ein bisschen mein Kernthema gedanklich gewesen die letzten Wochen, weil natürlich ich mich auch mit diesem Lindner-Brief da auseinandergesetzt habe und dem Ampel aus, und deshalb auch mein blöder Witz am Anfang, ob deine Ampel aus war auf der Fahrt hierher, weil das natürlich etwas ist, was den Rechten in die Karten spielt und nicht den Linken.
Absolut.
So, das ist jetzt, was passiert ist. Zum einen löst sich die Grünspitze auf, ja, das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Das fand ich jetzt weniger schockierend, als dass sich die jungen Grünen gleich mit auflösen. Weil wenn die nachwachsende Generation...
Ja,
oder so, also aussteigen. So, und das ist ja auch zumindest ein Teil, ne? Man sagt ja auch linksgrün versifft, nicht rechtsgrün versifft. Das heißt, das hängt, steht näher beieinander. Die FDP kann damit sterben, und die FDP, die paar wenigen Prozent, die 3-4% FDP-Wähler, die werden sicherlich nicht sagen, oh, jetzt sind die irgendwie vielleicht demnächst weg. Ich wähle, glaube ich, jetzt lieber SPD oder Grüne oder Sarah Wagenknecht oder die Linken, und die sind ja auch quasi schon fast, wo sind die Linken jetzt? Bei 2%, 4? Keine Ahnung. Und sondern das spielt den Rechten in die Karten.
Immer.
So, und wenn wir Glück haben, gehen die zur CDU und haben halt eine GroKo, aber wahrscheinlich gehen sie von Schwarz zu Blau. So, und das ist halt echt ein Problem. Alle diese Sachen spielen den Rechten in die Karten. Das ist, und dieser inszenierte Lindner-Scheiß, also ich meine, das ist jetzt ein Thema für sich, ich weiß gar nicht, ob wir das aufmachen, vielleicht ist es auch zu nerdy irgendwie so, aber es war, ich weiß gar nicht, ob es ein unfassbar raffinierter Coup war oder ein totaler Ego-Trip. Oder ob es irgendwie die FDP retten soll, dass sie jetzt wie Phönix aus der Klapse Asche völlig neu erstarkt mit neuen Gesichtern. Oder ob es einfach der Todesstoß war. Auf jeden Fall egal, was es langfristig ist. Erstmal wird das der AfD ordentlich Zulauf geben. Und bei Neuwahlen im Januar, wenn dann die Vertrauensfrage im Januar gestellt wird, macht das alles gerade in meinen Augen die AfD sehr stark.
Also ich... meine Prognose und mein Gefühl ist, diese Wahl jetzt, die kommt, ist schlimm, dass man dann für jemanden wie Merz Cheerleader machen muss, ne?
Ja.
Weil man kann irgendwie nur hoffen, dass die CDU da gerade viel abgreift. Ich glaube, das wird auch so. Jetzt ist natürlich Pistorius irgendwie auch im Spiel, den ja viele Leute mögen. Ist dann auf einmal so eine SPD-Alternative. Ich will nur sagen, wer auch immer jetzt, ich glaube, die nächsten 4 Jahre werden wir noch so haben. Und eigentlich ist eine richtige Schicksalswahl ist dann 2029. Weil wenn die das jetzt 4 Jahre nicht...
Ach, warte mal 4 Jahre. Das ist eine schönere Zahl. Also nochmal 4 obendrauf. 2033 finde ich. 100 Jahre später finde ich noch schöner.
Ich will damit nur sagen, ja, also 80 Jahre her ist jetzt das Kriegsende.
Ja.
1945 mit dem Holocaust und allem, also weißt du, so 6 Millionen Juden, die umgebracht wurden. Jetzt haben wir wieder eine antisemitische Stimmung in ganz Europa, auf der ganzen Welt, muss man sagen. Und wir haben ganz starke rechte Kräfte. Und wir reden nicht mehr miteinander. Die Herzen verhärten sich. Und ich denke einfach, ja, also es gibt auch Themen, die sind einfach so, also unsere Renten und so weiter und so fort. Du musst da halt ganz, ganz groß rangehen. Ne? Also du musst halt irgendwie jetzt große Umbrüche und große Risiken mal gehen, um etwas zu verändern, was die Menschen auch mitbekommen und was irgendwie...
Ja, weil das Alt-Jung-Gleichgewicht so doll kippt.
Genau, und du musst halt irgendwie ganz neue Ansätze finden, und das überfordert viele, und auf der anderen Seite, das meine ich, ist das Schlimme, wenn es dann Merz wird, dann muss man für jemanden wie Merz, der damals Vergewaltigung in der Ehe legalisieren oder nicht anerkennen wollte. Verstehst du? Muss man Cheerleader für jemanden wie Merz machen? Weil man weiß, alles, was hinter der letzten Tür in Merz' Büro wartet, ist die AfD. Und wenn die an die Macht kommen, ist es ganz anders. Nichtsdestotrotz, es muss immer weitergehen und man muss immer stabil bleiben. Aber mein Ansatz ist halt der, zu sagen, Digi, wir müssen extreme... Also wir müssen reaktionäres Gedankengut, faschistoides Gedankengut auf beiden Seiten und egal von wo es kommt, müssen wir es benennen, anerkennen und sagen als stabile Gesellschaft, das wollen wir hier nicht. Digi, ja, wenn du ein scheiß Nazi bist, der ein Problem damit hat, mit einem Afrikaner aus Afrika stammenden Menschen irgendwie an den Tisch zu sitzen, dann verpiss dich, Digga. So. Aber wenn du auch jemand bist, Digga, der irgendwie kein Bock hat, irgendwie einer Frau die Hand zu geben, weil es eine Frau ist, Digga, dann kannst du dich auch verpissen. Ja, wir wollen versuchen, hier eine Gesellschaft aufzubauen oder ja, zu behalten, oder wir hatten sie nie, aber wir versuchen, eine Gesellschaft zu sein, in der all diese Dinge nicht vorkommen. In der wir den Menschen an sich behandeln wie einen Menschen, egal woher, ich habe das alles runtergepredigt. Und das finde ich so wichtig. Und wenn wir das nicht tun, spielen wir immer den Rechten und den extrem Rechten in die Karten. So. Und Bro, das wirklich, also ja, alles, was nach März kommt, Digga, ist für mich wirklich, ich bin weg aus Deutschland.
Ja, du, ich war neulich, als ich im Tattoo-Studio war, da war im Hinterhof des Tattoo-Studios, war eine kleine braune Babyratte, die lief da rum und dann
musste ich... Du Nazi-Schwein?
Nee, ich musste so ein bisschen lachen, weil ich dachte, das ist die erste kleine braune Ratte, die ich richtig süß finde. Und ich habe dann vorgeschlagen, dass die Leute aus dem Tattoo-Studio deren Namen geben. Das heißt, der heißt jetzt entweder Alice oder Björn. Und weil wir wissen noch nicht, was für ein Geschlecht ist. So, da müssen wir noch irgendwann mal sie mal fangen und nachschauen.
Ja.
Oder vielleicht bekommt sie irgendwann Babys und wissen wir es. Auch wenn wir natürlich da jetzt dann sie ganz eindeutig gendern würden. Aber ne, also es gibt die kleine, süße, braune Ratte im Hinterhof von der Kleinen Freiheit, vom Kleine Freiheit Tattoo-Studio. Ja, die heißt Björn oder Alice und die ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
Sehr cool. Ja, keine Ahnung, Digga, es ist echt...
Pass mal auf, ich, um dich mal auf andere Gedanken zu bringen nach deiner Woche.
Tu es.
Es ist schon eine ganze Weile her und ich habe das jetzt seit Monaten hier auf meinem Zettel und ich wollte es irgendwann mal ansprechen, weil ich die Geschichte zum einen unterhaltsam und zum anderen erschreckend finde und ich brauche dazu deine Meinung. Wir haben irgendwann aus Spaß vor 2 Jahren oder so schon angefangen, Buttplugs als Merch zu verkaufen. Wir saßen rum mit den Leuten von unserem Shop, kennst du auch ein paar von denen, und die hatten gut einen Tee und irgendeiner meinte so, ihr solltet mal Buttplugs machen mit deinem Gesicht drauf, stell mal vor, wie lustig das ist, wenn die Leute das tragen, dein Gesicht guckt bei denen aus dem Arsch und so. Und wir so, ey, das wäre so witzig. Und wir haben dann in unserer Telegram-Gruppe die Leute gefragt, fändet ihr sowas auch witzig? Und die Reaktion war übertrieben, krass. Wir so, okay, machen wir. Seitdem haben wir, weiß nicht, 650 Buttplugs verkauft, die wir als Briefbeschwerer verkaufen. So, das Ding ist jetzt, das ist die Vorgeschichte, die kennst du ja auch. Ich hatte jetzt vor einer geraumer Zeit, schon vor einem Jahr oder mehr, ein Gespräch im Studio, ich sollte eine Künstlerin, ich darf leider nicht sagen, wen, produzieren, mit ihrem Album schreiben, produzieren. Und das war eigentlich schon alles in trockenen Tüchern, wir wollten das machen. Und dann hat die sich irgendwann bei mir gemeldet und meinte, können wir mal telefonieren, wir müssen die...
Ihr Buttplugs.
Ja, wir müssen diese Produktion, ich kann die nicht mit dir machen, melde dich bitte mal an. Und ich so, okay. Telefoniert und die war dann so ganz, die ist wirklich eine ganz Liebe und ich mag die eigentlich, ich kenne die auch seit vielen Jahren so. Und sie so, ich habe das jetzt gesehen, was ihr da macht und ihr verkauft diese Briefbeschwerer und Chris, ich muss dir ganz ehrlich sagen, es enttäuscht mich, ich finde es hammersexistisch. Und ich so, Moment. Du weißt, das Wort sexistisch hat nichts mit Sex zu tun, im Sinne von, was ja viele denken, sexistisch ist so, heißt sowas wie versaut. Das heißt, sie so, ich weiß schon, was sexistisch heißt.
Ja.
Ich sage, dann erklär mir bitte, was daran sexistisch ist. Ja, ganz ehrlich, ihr verkauft diese Dinger. Was genau müssen wir Frauen uns denn von euch Männern noch alles in die Hand drücken lassen, was wir uns dann irgendwie in Körperöffnung schieben müssen und dann auch noch welche, die gar nicht zur Fortpflanzung sind. Und ich so, Moment. Buttplugs wurden maßgeblich groß gemacht von der Gay-Szene. Und das liegt zum einen daran, dass Männer nochmal ganz anders stimulierbar sind über Prostata und bla, Frauen auch, Analverkehr und G-Punkt und so, das liegt alles nah beieinander. Egal, wir könnten jetzt total anatomisch hier werden, müssen wir nicht. Aber es ist nun mal so, es gibt auch genug Frauen, die finden auch das geil und Männer auch. Und wir verkaufen Buttplugs für jede für und jedes jeden. Arschloch. Für jedes Arschloch.
Ja.
Und nicht, weil wir als Männer
euch geil
in der Band
euch vorstellt, wie eure...
Ja, oder ganz generell eine Frau sagen wollen, schiebt dir das bitte da rein. Und das ist, auch wenn es nicht zur Fortpflanzung ist. Und sie so, nein, das sehe ich völlig anders.
Okay.
Und ich möchte jetzt mal von dir wissen, und mich würde es auch wirklich sehr interessieren, in den Kommentarfeldern, Findest du das rassistisch? Findest du das sexistisch?
Ich finde das rassistisch.
Ja, aber es wäre genauso absurd. Ja,
Christian, ich finde das rassistisch und antisemitisch. Mhm. Nee, also ich bin da total bei dir. Also das ist das gleiche Prinzip wieder. Ne? Sie sieht da ihr Narrativ drin, ja, dass das so und so und so ist. Und da kannst du sie auch nicht von abbringen. Nichtsdestotrotz muss man halt auch da sagen.
Ich habe versucht, nett darüber mit
so,
zu reden.
So, du hast ihr halt am Ende dein Narrativ sozusagen gegeben, was die Sache betrifft. Und ich kann das total nachvollziehen. Also ich hätte jetzt auf jeden Fall auch nicht gesagt, dass es sexistisch ist. Ich finde es ein bisschen geschmacklos, so, keine Ahnung, aber...
Ich auch, ich finde es völlig doof, aber lustig.
Es ist, wie gesagt, es ist eure Sache. Ich bin aber auch ein prüder Schweizer, so, weißt du, das ist so...
Sie hat mich auch gefragt, sie meinte, na, und benutzt du die Dinger dann auch? Und ich so, nee, ich benutze die Dinger nicht und ich habe auch noch nie andere benutzt und ich habe es auch nicht vor. Es ist nicht mein Ding, irgendwas im Arsch zu haben. Ja. Aber ich kenne viele Männer, ja, Heteros, Schwule, irgendwas dazwischen, die finden sowas ganz gut. Kleine Buttplugs, große Buttplugs. So, ich benutze die nicht, weil es nicht mein Ding ist, aber nicht, weil ich mich hinstelle und sage, so Mädels.
Ja, die Mädels müssen sich jetzt alle den Buttplug.
Und auch rein. Nur die Mädels, dürfen nur Frauen kaufen.
Ja, vor allem finde ich es witzig, weil ein bisschen ihr Ansatz ja auch ist, dass eine Frau nur Sex haben darf mit der Vagina, weil das das Einzige ist, was zur Fortpflanzung, so als würde es sie nur zur Fortpflanzung geben. So.
Also dann darf man sich auch nicht küssen oder so.
Eigentlich. Nee, und da muss man ja auch sagen, ja, aber es wäre doch auch cool, wenn Frauen auch Sex haben, der nicht nur, wo es auch für sie nicht nur um die Fortpflanzung geht, sondern im Optimalfall auch genauso gefällt wie dem anderen.
Ja, und wenn die eine oder andere es geil findet, sich dabei einen Briefbeschwerer irgendwo reinzustecken, egal wo, dann sollen sie es machen.
Ja, also ich finde, ja, aber ihr habt drüber geredet und ich meine, du musst auch ihre Meinung anerkennen.
Aber ich habe eine okay. Albumproduktion verloren, das ist der Hammer, oder? Ja, das ist der Preis, den ich bezahlt habe.
Ist das die Person,
wo
ich denke, die es ist?
Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass du die im Entferntesten kennst.
Okay.
Kann ich dir nachher erzählen.
Aber. Keine Ahnung. Ja. Aber... Ja, ich weiß nicht. Nimm endlich die Buttplugs aus dem Sortiment, Christian.
Ja, wir haben tatsächlich keine. Schön ist ja, wir haben welche im Set verkauft auch mal, glaube ich. Ja. Und was ich mich dann mal frage, wenn man die gemeinsam benutzt, macht man das parallel oder seriell?
Also seriell ist eher auch ein anderes Wort, oder? Seriell würde bedeuten...
Also hintereinander.
Hintereinander.
Na egal, das ist auf jeden Fall.
Ich finde auf jeden Fall auch, dass das die Reaktion ein bisschen übermäßig ist. Ansonsten
gab es auch was Schönes bei dir? Ist was Schönes passiert?
Ach ey, was soll ich denn sagen, Christian?
Ich weiß nicht, denk dir was aus.
Ansonsten bin ich, mache ich sehr, sehr viel Sport im Moment. Habe aber ein bisschen Hexenschuss, Christian. Kennst du, man kommt jetzt in so ein Alter, Sachen, die man früher so 2-3 Tage hatte, dauern jetzt schon so mal eine Woche, zwei. Ich bin auch ein Idiot, weil ich die ganze Zeit Sport wieder weitermache, aber danach habe ich immer so
Hexenschuss. Ey, meine Schulter tut immer noch weh. Ich habe immer noch dieses komische Kalkschulter-Ding da. Ich kenne das, ist scheiße. Und das früher ist sowas einfach weggegangen, ja, nach 3 Tagen.
Beim Machen. So, ja, wenn man Sport macht, so auf einmal, oh, genau, das habe ich gar nicht mehr. Ja, so ist das.
Einfach weitergeboxt und war es halt nach dem Tag weg.
Richtige, ja, alte, weiße Männer, die sich hier...
Nee, ich habe noch eine schöne Sache, auf die ich mich freue, aber ich weiß noch nicht, wie ich es dann erleben werde. Roxette kommt ja wieder auf Tour. Die Sängerin ist ja gestorben vor...
Wie machen die das?
Vielen Jahren, vor 5 Jahren, 6 Jahren. Na, die haben eine neue Sängerin, aber ich finde, sie haben es ziemlich gut gemacht. Also der Per Gessle.
Haben sie auch das Album schon draußen?
Nee, das ist noch nicht draußen. Es soll auch gar keins dazu geben. Es soll erstmal nur eine Welttour geben.
Oh. Es soll erstmal, nur eine Welttour.
Na, quasi für die alten Songs tatsächlich, ja, weil die Leute sich nach den alten Songs sehen.
Erstmal nur eine Welttour.
Genau, erstmal nur eine Welttour. Nee, die haben das ganz gut gemacht. Die haben eine in Schweden sehr bekannte Sängerin genommen, die im gleichen Alter ist wie Per Gessle, auch irgendwie Ende 50, Anfang 60, Mitte 60, die dort auch schon ein schwedischer Schlagerstar ist. Also jemand Etabliertes, nicht einfach irgendein Gesicht hingestellt und jemand, der auch mit der Band von Anfang an freundschaftlich verbandelt war. Das sowas ist für die Fans dann leichter zu akzeptieren. Mhm. Und ich habe mir Tickets geholt.
Wo spielen die?
In München, in Deutschland ist es irgendwie München und noch was. Ich habe mir München Tollwood Stadion, Olympia, keine Ahnung, irgendwas Großes halt, riesig halt. Und da freue ich mich drauf, aber ich weiß, es wird mich sehr mitnehmen, weil es gab keine Band, die mich mehr...
Sleeping in my bed.
K.
I will undress K. you in my bed.
K. K.
Sleeping. Nochmal. Sleeping in my car. I will undress you. Sleeping in my car. I will caress you.
Yeah.
Diggi. Stay in the bed. Weißt du, was der krasseste, Roxanne? Oh, what's the time? Seems it's already gone.
It's already morning, genau, ja.
I leave a kiss on the answering machine. Ja. Digga, heftig. Ich habe auch Roxette sehr, sehr krass gedickt.
Spending my time.
Spending so. My time. Ja.
Nee, das Ding ist, und pass auf, und das war eins meiner Highlights. Das war, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Ich habe dann, genau, ich habe ja hier auf meinen Fingern den 24. Oktober tätowiert.
Warum?
Weil das war mein erstes Konzert, Roxette-Konzert in der Sporthalle.
Krass.
Und wo wir jetzt unser Lordfest machen am 14.
Digga.
Dezember. So. Und das habe ich hier drauf. So. Und ich habe am 24. Oktober, da war ich gerade in Tunesien, habe ich das fotografiert und gepostet. Und habe dann Roxette markiert und gesagt, ey, das ist jetzt, genau, das ist ja 30 Jahre her, 94. Ich meine, vor 30 Jahren wurde mein Leben verändert bei diesem Konzert. Vielen Dank dafür, für diese Inspiration.
Mein erster Analplug.
Genau. Und habe da geschrieben, im Dezember darf ich selber in genau dieser Sporthalle spielen. Habe aber... Da stand nicht Lordfest oder irgendwas. Ich habe einfach nur gesagt, darf im Dezember da sein. Und dann haben Roxette von dem Official Profile hat er drunter kommentiert und der hat mal in einem Interview gesagt, er kümmert sich um Social Media selbst. Meinte, ey, viel Glück mit dem Lordfest, Chris. Viel Spaß. Und
geil.
So. Ich habe mir das ausgedruckt und eingerahmt für zu Hause, diesen Kommentar. Da war ich sehr,
das
sehr
glücklich. Das ist sehr schön. Sehr ich glücklich. Muss mal kurz dich was fragen. Am 14. Ja. ist das Lordfest, ne?
14. Ja.
Oh, fuck, Digga. Ich bin doch bei euch dabei, ne?
Ja, bist du.
Ich habe noch einer anderen Band jetzt auch für den 14. zugesagt.
Geil.
Muss ich kicken.
Welcher Band?
Liedfett. Die spielen hier in der großen Freiheit.
Ja.
Oh nein.
Ups.
Also ich bin auf jeden Fall bei euch. Wann wäre ich dran? Das können wir nochmal klären. Vielleicht
ziemlich am Ende.
Vielleicht kann ich ja beides machen.
Vielleicht, ja.
Ne? Weil dann, du weißt ja, ich bin so harmoniebedürftig.
Ja.
Ich will niemanden enttäuschen.
Nö, ich würde dir einfach, wir würden dir irgendeinen In-Ear-Mix machen, wo du alles halbwegs hörst. Und wir machen jetzt auch keine...
Welche Songs machen wir
denn? Wir wollten gerne, dann verraten wir es ja einfach, wir wollten gerne eine Rockversion vom linksradikalen Schlager machen. Und ich würde gerne mit dir nochmal, wenn du schon da bist, nochmal Schrei nach Liebe machen.
Ja.
In der kurzen Version.
Ja.
Und Umf würden da gerne mitmachen, die haben auch Bock, dann kommen die auch noch auf die
Bühne. Nein, dann nicht. Nee, Umf will ich nicht. Nein, die nicht. Dann nicht. Ich mag die nicht. Kennst du? Vorher die ganze Zeit. Nein, Mann, die mag ich nicht. Gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Ja.
Nee, okay, klar. Machen
genau. Wir. Nee, das war der. Aber frag doch mal, vielleicht können Liedfett dich ja früh unterbringen.
Ja, ich check mal. Ich quatsch mal mit den Jungs, weil die würde ich natürlich auch ungern.
Aber vorher sehen wir uns am 5. Dezember. Wir machen doch auch sicherlich nicht noch einen Podcast vom 5. Dezember. Nee. Guck mal, wir haben jetzt schon den 19. November. Nee.
Doch, wir machen noch einen.
Machen wir noch einen davor?
Komm, wir machen noch einen davor.
Lass mal kurz den Terminkalender schauen. Das ist total spannend für die Leute da jetzt.
Lass uns noch einen machen.
Aber warte, wir haben den 19. und dann haben wir nicht so 26. Da müssten wir zwei Tage vor dem Podcast einen Podcast machen. Können wir natürlich machen.
Warum nicht?
Dann am Montag, den 2. Dezember, oder? Kennst du da?
Ja.
Alles klar.
2. Dezember kann
ja,
ich.
Montag.
Ah ja, ey.
9 Uhr?
Ja,
alles
weißt
klar.
Du was?
Ja, was denn?
Ich fliege jetzt Freitag nach Warschau.
Aha, was machst du da? Videodreh oder
irgendwas? DJ The Wizard legt auf in Warschau, Digga.
Alter und...
ja, Mann.
Wieso das? Aber als Wizzy oder irgendwie Hausmucke
als
oder
Wizzy.
So?
Als Wizzy. Digga, okay. Es ist ein bisschen... Ich glaube, ich sollte die Wege jetzt nicht beschreiben. Auf jeden Fall legt er in einem sehr angesagten Club da auf.
Mhm.
Und ja, Tobi und ich haben gesagt, weißt du was? Das lassen wir uns doch nicht entgehen. Warschau, mal wieder irgendwie rausgehen.
Ja.
Hier in Hamburg dürfen wir nicht raus, aufgrund unseres Promi-Statuses.
Ja, ich weiß.
Warschau und dann machen wir zwei Tage auch ein bisschen Sightseeing, gucken uns ein bisschen alles an.
Und du darfst nicht sagen, welchen Club er auflegt?
Nee.
Echt?
Hab ich keinen Bock drauf, Digga.
Also,
da kommt da noch irgendjemand vorbei, Alter.
Alles klar,
Killebrimbor feiert nicht mit anderen.
Okay.
Killebrimbor. Ja, Christian, in diesem Sinne, Mann, ey, bist du sauer? Ich habe mich tierisch bei dir heute ausgeheult.
Ja, schon, pisst mich schon an.
Pisst dich an, oder? Ja, ich habe dich runtergezogen.
Ja.
Es ist einfach so, ich bin einfach mega, mega unsicher als Typ auch allgemein. Und das ist dieses Ganze.
Ja.
Das Ganze hat mich einfach tierisch fertig gemacht.
Aber in meiner Gegenwart meistens, ne?
Bist da werde ich sehr sicher, denke ich. Guck mal.
Es gibt
noch insecure. Okay, ey Christian, wir machen noch einen Podcast vom 5. Leute, holt euch Tickets, kommt vorbei und denkt immer dran, wir haben Liebe für alle und Hass für keinen.
Jo.
Ist das so?
Da kommt doch bald ein Song, oder?
Stimmt, da hast du auch mitgemacht.
Ja, ne? Du auch, ne?
Ja, ich dachte schon, ich so, oh, wer ist denn der cringe Part? Ich so, ja, ich, ah, ich hab, mein cool.
Den Rap-Part fand ich auch peinlich.
Der ist geil, mein Rap-Part.
Ja?
Mann, du weißt, Frieden ist für eine gute Sache.
Tschüss.
Bin ich reingegangen. Ciao. Was ist eigentlich die Intro?
Weiß ich nicht.
Okay, egal.
Wünsch dir ein Genre, sag.
Ich bin auf Country, Digga. Wir reden gerade so viel wieder über Yellowstone. Country.
No, schon wieder. Okay, machen wir schon wieder Country. Gut. Tschüss.
Zwölf und halb sind wirklich da. Komm nicht immer klar. Schalalala, was sie sagen, ist immer wahr. Ja, das sind Swiss und Half. Swiss und Half. Swiss und Half sind wirklich da. Kommen nicht immer klar. Schalalala, was sie sagen, ist immer wahr. Ja, das sind Swiss und Half. Swiss und Half.